Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter dieses 30. Jahrestages der Mauerfall, es ist mir wirklich eine große Freude und eine Ehre, in diesem geschichtsträchtigen Dom zu sprechen, und zwar just zu dieser Wochenende. Am 12. November 1989 stand ich am Potsdamer Platz auf der westlichen Seite des Mauers. Ein großes Segment der Mauer wurde gerade entfernt. Und dann spazierten wir durch Niemandsland über die Todesstreife. Neben mir stand zufällig ein großgewachsener Mann im amerikanischen Uniform und mit dem Namensschild Haddock. Es stellte sich heraus, dieser Haddock war der amerikanische Kommandant von Berlin. Er sah ziemlich verwirrt aus. Aber das war für mich nicht das Eigentliche an diesem Tag. Das Eigentliche an diesem Tag war die Befreiung der Ostdeutschen. Der DDR-Bürger beispielsweise, den ich getroffen habe, wohl aus Sachsen, wenn man nach dem Akzent urteilen könnte, der mir sagte, die Menschen stehen jetzt wieder aufrecht. Die Menschen sagen, was sie tatsächlich denken. Und dann sagt er, ich glaube, die Kranken werden von ihren Krankenhausbetten aufstehen. So war die wirklich fast pentekostalische Stimmung. Aber was mich vor allem bewegt hat, war, dass ich eben diese Erfahrung teilen könnte mit meinem langjährigen Freund Werner Kretschel. Wir sind dort einfach gestanden, haben zugesehen, wie die Menschen hin und her laufen und wussten beide, was es für den Menschen, für den Ostdeutschen bedeutet. Auch für die Familie Kretschel, denn der Sohn Joachim war wie viele andere über Ungarn nach Österreich geflüchtet. Und jetzt könnte man sich wiedersehen. Es bedeutete also die Wiedervereinigung einer Familie. Also die Bedeutung für mich des 9. November ist ganz persönlich. Es sind ganz konkrete Menschen, Werner und Annegret, Joachim, Konstanze, Johannes und Caroline und viele andere ostdeutsche Freunde, die an diesem Tag befreit waren. Ich muss gestehen, dass bei diesen sehr groß angelegten Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag, als ich das vielleicht 100. Dokumentarfilm gesehen habe oder der 500. Interview in einer ganz dicken Beilage zu einer Zeitung, einer den Wald bedrohende Beilage, ich doch an den Bonmot von Kurt Tucholsky gedacht habe. Tucholsky schrieb einmal, wenn Jesus Christus ein zweites Mal zur Erde kam, würde man ihn doch nicht kreuzigen, sondern man würde ihn interviewen. Aber bei mir ist trotzdem eine echte Freude, aus diesem spezifischen Grunde. Es gibt natürlich jetzt der Konkurrenz der historischen Daten. War das eigentlich der 9. Oktober in Leipzig oder, wie von Herr Dr. Kretschel eben angesprochen, der 4. November in Berlin, oder war es der 9. November oder der 3. Oktober? Wir müssen ja nicht einig werden darüber, welche Daten am wichtigsten war. Das hat der Bundespräsident Steinmeier gestern Abend am Brandenburger Tor sehr richtig gesagt. Aber ich bin mit Willy Brandt. Willy Brandt hat einmal gesagt, für ihn ist der Tag der Befreiung, also der 9. November, wichtiger als der 3. Oktober, also der Tag der Einheit. Und das ist auch bei mir so. Aber wir müssen uns nicht einig werden. Das gehört zu einer pluralistischen Gesellschaft, dass wir verschiedene Geschichten, verschiedene Gedächtnisse haben. Ich sage immer, ich bin Berliner. Nota bene die Grammatik von John F. Kennedy etwas aufbessernd. Und meine damit nicht nur diese Stadt Berlin, die ich liebe, aber auch der Philosoph Isaiah Berlin, den ich verehre. Denn die zentrale Einsicht von Isaiah Berlin war, dass wir immer versuchen mussten, diese zwei Dinge, Liberalismus und Pluralismus, die nicht keinesfalls identisch sind, miteinander zu verbinden. Also nicht nur Geschichte, sondern auch Geschichten. Aber wir können uns doch einig werden darüber, dass eben es geschah ein Wunder. Dieser Satz habe ich von einem tschechischen Fahrer genommen. Er schrieb das über die Samtene Revolution, die wir ja gleich in Prag feiern werden. Was heißt hier ein Wunder? Dass etwas, was völlig unmöglich erschien, plötzlich passierte, dass ein posttotalitäres, nuklear bewaffnetes Imperium innerhalb 3 Jahre samt und friedlich verschwand. Wir sagen jetzt immer friedliche Revolution, als ob das etwas selbstverständlich wäre. Aber meine Damen und Herren, für 200 Jahre war friedliche Revolution ein Contradictor in adjecto, ein Widerspruch in sich. Seit 1789 über 1970 hieß ja Revolution ein gewaltiges Vorgehen. Ich erinnere mich sehr gut an eine Diskussion in der Laterna Magica, das Hauptquartier der Samtner Revolution in Prag, wo es eben darum ging. Man sagte, wir dürfen das doch nicht eine Revolution nennen, denn Revolution heißt Gewalt. Also eine friedliche Revolution ist ja ein Wunder in der Geschichte. Und wenn man dann fragt, wie ist es zu diesem Wunder gekommen, und fragt nach den Ursachen, denn ist es wie so oft in der Geschichte auf der einen Seite Strukturen und Prozesse, die lange zurückgehen, und dann auf der anderen Seite Individuen und Glücksfälle, was Machiavelli Fortuna nannte. Also es gibt strukturelle Gründe für den Zerfall des Sowjetblocks. Es gibt einen Prozess, eine Kettenreaktion. 10 Jahre hat es gedauert in Polen, 10 Monate in Ungarn, ungefähr 10 Wochen in der DDR, ungefähr 10 Tage in der Tschechoslowakei. Aber es gibt eben auch Individuen und Glücksfälle. In der großen Politik sind das Gorbatschow und George Bush Senior und Helmut Kohl. In Berlin am 9. November sind es gleich 3-mal. Erstens diese wunderbare Schlamperei von Schabowski. Die Schlamperei spielt hier eine sehr positive Rolle in der Geschichte. Zweitens das westdeutsche Fernsehen, das verkündet hat, die Mauer sei offen, als das noch nicht der Fall war. Ich finde das eine interessante Fallstudie für diejenigen, die Journalismus studieren. In einem gewissen Maße war das schlechter Journalismus. Ja, heute würde man sagen, das war Fake News. Aber es hat etwas wirklich Großartiges bewirkt. Denn durch diese falsche Nachricht sind so viele Ostberliner zur Mauer gekommen, wie Sie alle wissen. Das ist, hofften sich dann diese große Menschenmenge. Und dann kommt die dritte, Harald Jäger und seine berühmte Entscheidung an der Bornholmer Straße. Auch die Rolle des Individuums in der Geschichte. Übrigens, ich habe neulich ein Interview mit Jäger gelesen in der Welt am Sonntag und man fragte ihn, und haben Sie selber davon, also wirklich, haben Sie selber die Chance genommen? Und er sagte, natürlich. Und dann fragte man, wohin? Und er sagte, na, selbstverständlich, die erste Reise war nach Bornholm. Es war doch die Bornholmer Straße. Logisch. Ist ja wunderbar. Ich glaube, wir können auch uns alle einig werden, ziemlich schnell über die historische Bedeutung des Tages. Ein anderer Ostberliner an diesem Tag hat mir gesagt, was ihm am meisten bewegt hat, war ein handgeschriebenes Plakat, worauf stand sinngemäß, erst heute ist der Krieg zu Ende. Und ich glaube, das stimmt. Das war sozusagen der letzte Tag der Nachkriegszeit, des Nachkriegseuropas, der Nachkriegswelt und der erste Tag der Nachmauerzeit, des Nachmauereuropas, der Nachmauerwelt. Im Englischen ist das noch schöner. Post-war world wird zu post-wall world. Mit dem Prozess natürlich mit der deutschen Einigung, mit der wunderbaren Selbstbefreiung der baltischen Staaten und am Ende mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, mindestens 1992, sind wir eindeutig in eine neue Welt, in der Nachmauerwelt. Nebenbei bemerkt, das Effekt für Berlin meines Erachtens ist paradox. Nämlich, diese Stadt gewinnt seine nationale Zentralität wieder. Berlin hat dadurch seine nationale Zentralität wiedergewonnen, aber gleichzeitig seine weltpolitische Zentralität verloren. Denn es war nicht mehr Mittelpunkt der Weltgeschichte, also des Ost-West-Konflikts. Der Weltgeist, meine Damen und Herren, wohnte bis 1989 gerade hier in Berlin. Aber nach 1989, zwar gibt es noch einen Café-Weltgeist an der Humboldt-Universität, aber der Weltgeist selber ist nach Peking geflogen. Meine Damen und Herren, in dieser Nachmauerwelt haben wir unglaublich viel erreicht. Ich glaube, bei diesen Feierlichkeiten ist das ein bisschen zu kurz gekommen, denn alle haben geredet darüber, was schiefgegangen ist und über die Enttäuschungen, über die neue Teilungen. Wir sind doch immer noch nah an einem Europa ganz und frei wie je zuvor in der europäischen Geschichte. Das ist das beste Europa, den es je gegeben hat. Und es ist wirklich wichtig, daran festzuhalten und auch den jüngeren Generationen der Europäer das klarzumachen. Aber wahr ist auch, dass wir eine Krise der Nachmauerwelt erleben, und zwar, dass dies von außen und von innen bedroht ist. Von außen durch autoritäre Herrscher wie Wladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan und von innen durch den Nationalisten und Populisten, die das Wesen der liberalen Demokratie in Frage stellen, durch Brexit und Trump und AfD und Fidesz und Recht und Justiz und wie die alle heißen. Nach Jahrzehnten von einer, etwas vereinfacht gesprochen, globalen liberalen Revolution erleben wir jetzt eine globale antiliberale Konterrevolution. Damals sind die Mauern gefallen, heute werden neue Mauern gebaut. Von Trump in den Vereinigten Staaten, von Viktor Orban in Ungarn, Tarifmauern, Mauern in den Köpfen. Und die Frage an uns lautet, was tun wir dann, wir Liberalen? Und wenn ich wir Liberalen sage, meine ich wir alle, die uns verpflichtet fühlen für die Freiheit, für die Vernunft, für die sapere Aude von Immanuel Kant, für die freie Meinungsumtausch in robuste Zivilität, für die Kommunikation, was heißt nicht nur reden, sondern auch zuhören, was nicht immer bei Professoren der Fall ist. Ich kann es nicht besser zusammenfassen als in den Worten des zwei mutige Frauen, ich würde gerne auch deren Namen nennen, Katrin Hattenhauer und Gesine Ottmanns, am Montag, den 4. September, also sehr früh, in Leipzig auf ein handgemachtes Plakat geschrieben haben, ich zitiere, für ein offenes Land mit freien Menschen. Besser kann man es nicht sagen, was wir wollen als freie, offene Länder mit freien Menschen. Was sollen wir also da tun? Meine These ist, meine Damen und Herren, wir müssen selbstkritische Kämpfer sein. Selbstkritische Kämpfer. Wir müssen ja kämpfen, friedlich natürlich, gegen alle den antiliberalen Demagogen, den Populisten, den fremdenfeindlichen Nationalisten. Aber gleichzeitig müssen wir selbstkritisch nachfragen. Denn Selbstkritik gehört zum Kern, zum Wesen des Liberalismus. Wenn wir nicht selbstkritisch nachfragen, sind wir keine echte Liberalen. Das ist nicht leicht, die beiden zusammen zu kombinieren, nicht wahr? Bei den Soldaten ist es nur selten so, dass man mitten im Kampf selbstkritisch ist, davor und vielleicht danach. Aber wir müssen ja mitten im Kampf selbstkritisch bleiben. Meines Erachtens, und jetzt fange ich an zu sagen, dem Sündenkatalog der Liberalen mit der Selbstkritik, der Fehler, den wir gemacht haben in diesen 30 Jahren, der erste große Fehler, ist nicht, dass wir das gefeiert haben als großer Sieg der Freiheit, der Demokratie, Europas, des Westens. Das war es allemal. Der Fehler war, dass wir mit der Zeit angefangen haben zu glauben, das ist die neue Normalität. So wird es auch weitergehen. Dass wir geglaubt haben, das sei die Richtung der Geschichte. Aber meine Damen und Herren, wir wissen nicht die Richtung der Geschichte. Es gab auch andere Fehler. Fehler sozusagen von Aktion und Fehler von Antizipation. Das heißt, es gibt ein Spektrum zwischen das, was wir falsch getan haben, was wir nicht getan haben, Unterlassungssünden sozusagen, und was wir mindestens hätten voraussehen müssen, worauf wir hätten vorbereitet sein müssen, auch wenn wir nichts dafür tun könnten. Also, ich gebe nur eine Auswahl der Fehler, sonst wären wir mindestens 2 Stunden hier. Erstens, wir haben viel zu schnell den Liberalismus auf nur eine Dimension reduziert. Die ökonomische Dimension. Und ein Liberalismus, der nur eindimensional ist, ist kein echter Liberalismus. Auf diesem Gebiet der ökonomischen Liberalismus haben wir es dann dahin geführt, dass ein aus der Kontrolle geratener, finanzialisierte Globalisierung oder man könnte auch sagen, globalisierte Finanzialisierung des Kapitalismus uns in eine große Krise geführt hat, in eine große Rezession, wo auch viele europäische Länder sehr gelitten haben, und zu einer Ungleichheit, wie wir sie seit 100 Jahren in Europa nicht kennen. Aber, meine Damen und Herren, es war nicht nur eine Ungleichheit des Einkommens und des Eigentums, wie es beispielsweise in den Vereinigten Staaten und in meinem Land, in Großbritannien, extrem gibt. Es war auch etwas anderes. Es war das, was ich die Ungleichheit der Aufmerksamkeit, der Achtung, des Respekts gegenüber die andere, die ärmere Hälfte, die vielleicht weniger gebildete Hälfte unserer Gesellschaften. Das wird aufs Punkt gebracht, wunderbar zusammengefasst, dieses Ressentiment, an dem sich die Populisten füttern, durch die Bemerkung von einer Demonstrantin bei einer AfD oder AfD-nahe Demonstration in der ostdeutschen, genauer sächsischen Kleinstadt Heidenau. Die Bundeskanzlerin kam zu Besuch, es gab diese Demonstration und die Bundeskanzlerin hat diese Demonstration völlig ignoriert. Daraufhin sagte eine Demonstrantin, und ich habe lange überlegt, ob ich diesen folgenden Satz in einem Gotteshaus sagen darf. Also ich bitte im Voraus um Verzeihung, wenn Sie das geschmacklos finden, aber ich habe mir dann gesagt, Martin Luther hätte sicherlich gesagt, und deswegen sage ich es auch. Diese wutende, der AfD-nahe Demonstrantin, die sich völlig ignoriert fühlte, sagte dann, bezogen auf der Bundeskanzlerin, sie schaut uns nicht einmal mit dem Arsch an. Etwas lutherisch gesprochen, zugegeben. Aber gerade in dieser grobianische, dieser Barschheit gibt es genau wieder das Gefühl von denjenigen, die für den Populisten gewählt haben, und zwar nicht nur in Sachsen und Thüringen und Brandenburg, sondern auch in den Südosten von Polen, auf dem Lande in Ungarn, in dem Norden von England, die Menschen, die fürs Brexit gestimmt haben, auch in dem Rustbelt von den Vereinigten Staaten. Das ist die Gefühlslage. Und das ist auch unsere Versäumnis. Wir haben, so denke ich, fast ein Fehler der Kommunisten wiederholt. Ein Kerngedanke des Kommunismus war doch, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Also es hängt alles von dem materiellen Unterbau, von dem wirtschaftlichen ab. Und nachdem der Kommunismus vorbei war, haben wir den gleichen Fehler gemacht. Etwas anders ausgedruckt als bei Karl Marx, jetzt bei Bill Clinton, it's the economy, stupid. Ja, alles hängt von dem wirtschaftlichen ab. Aber das ist grundfalsch. In vielen diesen Ländern geht es wirtschaftlich viel besser als vor 30 Jahren, auch in Ostdeutschland, nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch bei den Wählern der AfD. Laut einer Umfrage sagen 80% der AfD-Wähler, sie schätzen ihre persönliche wirtschaftliche Lage als gut oder sehr gut ein. Und trotzdem diese große Unzufriedenheit. Trotzdem die Antwort in den Umfragen, wir fühlen uns als Bürger zweite Klasse behandelt. Also das Bewusstsein, nicht das Sein, ist hier bestimmend. Und da haben wir den Fehler gemacht. Und ich frage dann weiter. Das gehört auch mit dem Bildungsideal der liberalen Demokratie zusammen. Weil wir Bildung sehr schätzen, haben wir uns gesagt, es mussten mehr Menschen studieren. Tony Blair wollte 50%, die an der Uni gehen. Unbeabsichtigte Folge, wir haben unsere Gesellschaften zweigeteilt, 50-50. Diejenigen mit dem Hochschulabschluss, die in einer Großstadt wohnen, die Einwanderung, die Offenheit, den Kosmopolitismus, den Multikulturelle, die Globalisierung gut finden, und die anderen, die nicht zur Uni gegangen sind, die das alles auf einmal, die Globalisierung, die Liberalisierung, die Europäisierung, die Digitalisierung, zu viel finden, die traumatisiert sind und zurückgehen auf ältere Quellen der Identität und des Gemeinschaftsgefühls. Wir liberalen Internationalisten haben uns sehr viel in diesen 30 Jahren Sorgen gemacht über die andere Hälfte der Welt. Und sehr zu Recht, das war auch richtig. Aber wir haben dabei die andere Hälfte unserer eigenen Gesellschaften vernachlässigt. Es gab auch andere Fehler oder Versäumnisse. Wir haben sehr wohl die Bedeutung und die Bedrohung durch den Klimawandel gesehen, aber es bei weitem nicht ernst genug genommen, bis unsere Kinder und Enkelkinder uns zurechtstellten mit Extinction Rebellion, mit Fridays for Future. Und nicht zuletzt, meine Damen und Herren, wir haben nicht die heranwachsende Bedeutung von China gesehen. Das heutige China ist genauso sehr ein Produkt von 1989 als die fragile Demokratien von Ostmitteleuropa. Ich erinnere Sie daran, dass am 3. Juni 1989 das kommunistisch beherrschte China und das kommunistisch beherrschte Osteuropa waren mehr oder weniger in der gleichen Welt politisch. Am 4. Juni 1989 gehen die Wege ganz auseinander. In Polen am 4. Juni die ersten halbfreien Wahlen, die zu einem großen Sieg der Solidarność werden, und danach der erste nicht-kommunistische Ministerpräsident seit 40 Jahren. In Peking der Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Und dann auf einem ganz anderen Weg die kommunistische Führer Chinas lernen ganz systematisch die Lehren aus dem Zusammenbruch des Kommunismus in der Sowjetunion und Osteuropa, um eben diese Fehler zu vermeiden, und entwickeln dadurch etwas wirklich ganz Neues in der Geschichte. Man kann es auf dem kürzesten Formel gebracht sagen, der leninistische Kapitalismus. Daran hat keiner gedacht, 1989 eine Verbindung von der Dynamismus von einem kapitalistischen Wirtschaftssystem mit einem noch sehr leninistisches politisches System. Dieses System hat seine Schwächen und seine Spannungen, aber sie ist nicht nur wirtschaftlich, politisch und strategisch, sondern auch ideologisch zu einem wirklich starken und bedeutenden Konkurrenten für den Westen geworden, gerade wenn man von Afrika oder von Lateinamerika dahin blickt. Nebenbei bemerkt, wenn ich von China spreche, denke ich sehr stark an diesem 30. Jahrestag an Hongkong. Just zu diesem Jahrestag hat einer meiner Söhne, Alec, eine Reportage geschrieben über den Demonstranten in Hongkong, die für die gleichen Werte wie hier 89 demonstrieren, für Freiheit und Menschenrechte und Demokratie und Meinungsfreiheit und gleichzeitig so viel schlechtere Chancen haben, zum Erfolg zu kommen, als wir damals in Europa. Ich finde, sie brauchen mindestens unsere moralische Solidarität, indem ich eine Hand erhebe mit diesen 5 Fingern, die für den 5 Punkte der Demonstranten in Hongkong stehen. Alle Ehre den friedlichen Demonstranten in Hongkong. Aber wie gesagt, das System ist jetzt Konkurrenz. Und es ist auch gut so, meine Damen und Herren. Im Deutschen sagt man, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und das ist auch im intellektuellen und im ideologischen Hinsicht richtig. Also da haben Sie ganz kurz einen Sündenkatalog der Liberalen, nicht vollständig, oder wenn Sie so wollen, eine Anklageschrift, oder genauer gesagt, eine Selbstanklageschrift. Aber gerade deswegen, weil wir eine solche Selbstanklageschrift schreiben, bin ich langfristig optimistisch. Kurzfristig, sogar mittelfristig, glaube ich, müssen wir darauf gefasst sein, dass diese reaktionäre, konterrevolutionäre Welle noch viele Kraft und Wucht und Wut hinter sich hat. Also seien wir darauf gefasst, auf noch weiteren Wahlergebnissen, Wahlerfolgen der AfD, von Trump, von den Brexiteers, von Recht und Justiz und wie die alle heißen. Aber langfristig bin ich optimistisch, gerade weil in den letzten 2 Jahren ich mindestens 20 Bücher und Aufsätze gelesen habe über den Tod des Liberalismus. Gerade diese Bücher über den Tod des Liberalismus zeigt uns, dass der Liberalismus lebt. Wir haben doch in ostdeutschen Buchhandlungen in den 80er Jahren kein Buch über den Tod des Kommunismus gesehen. Und gerade deswegen war der Kommunismus tot. Das heißt, die Selbstkritik ist eine große Stärke des Liberalismus, wenn natürlich wir darauf bauen und mit konkreten Schritten der Verbesserung, der Reformen vorangehen. Der Kommunismus war nicht reformierbar, aber der Liberalismus ist es durchaus. Wenn wir den Liberalismus nicht sozusagen als geschlossenes ideologisches Gemach, als Ideologie in diesem Sinne nehmen, wo sozusagen alle Antworten schon bereit sind und alle Fragen beantwortet. Wenn wir da hingegen den Liberalismus in dem Geist von John Stuart Mill, Karl Popper, Isaiah Berlin und Ralph Dahrendorf nehmen, als eine Methode der Offenheit, der Sapere Aude, des ständigen Experimentieren, des Trial and Errors, der Redefreiheit und Streitkultur, des zivilisierten Konflikts, dann werden wir wieder große Erfolge sehen, wie vor 30 Jahren. Goethe hat das natürlich am besten gesagt und viel knapper. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Meine Damen und Herren, wenn wir an diese tägliche Eroberung der Freiheit arbeiten, dann bin ich zuversichtlich, dass wenn auch heute neue Mauern gebaut werden, morgen oder spätestens übermorgen die Mauern wieder fallen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.